Herzlich willkommen, liebe die Zukunftsweberei-Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute eine ganz besondere Gästin bei uns, die Amelie Wittig. Sie ist eine internationale Folge, nur dieses Mal auf Deutsch, da die Amelie aus Deutschland kommt, aus Heidelberg. Aber die Amelie wurde in Amerika geboren und ist dann mit 3 Jahren, soweit ich weiß, wieder nach Deutschland rüber zurück übersiedelt. Und so wie ich das wahrnehme, kann ich keinen amerikanischen Einschlag mehr hören, sondern nur mehr das Deutsch. Und ja, wir begrüßen dich ganz herzlich, liebe Amelie. Vielleicht magst du dich einfach mal so kurz noch weiter vorstellen, was du so machst in deinem Leben, wie alt du bist, weil du bist ein sehr junger Gast in unserem Podcast dieses Mal.
Hallo, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Ich bin Amelie, ich bin jetzt 19 Jahre alt. Wie Christoph schon gesagt hat, ich wurde in den USA geboren, in Seattle, also im Nordwesten. Und dann, als ich 3 war, sind meine Eltern und ich nach Deutschland gezogen. Meine Eltern sind Deutsche, deshalb habe ich auch schon als Kind in den USA Deutsch gesprochen. Und ich glaube, deshalb hört man jetzt den amerikanischen Akzent einfach gar nicht raus. Genau, wir sind dann eben nach Heidelberg gezogen, wo ich dann auch zur Schule gegangen bin, mein Abitur gemacht habe während Corona 2020. Und dann habe ich in dem Jahr noch das Studium angefangen. Und ich studiere jetzt Biologie in Kiel, also in Norddeutschland, wo ich dann auch wahrscheinlich meinen Master in Meeresbiologie machen will. Ja, so viel zu mir.
Musst du vorher Biologie studieren, damit du dann Meeresbiologie drauf machen kannst, dranhängen kannst?
In Deutschland schon. Es ist leider so, ich wollte eigentlich meinen Bachelor direkt in Meeresbiologie machen am liebsten. Aber das gibt es in Deutschland nicht. Also es gibt nur Biologie-Bachelor, wo man dann verschiedene Module wählen kann, die sich auf Meeresbiologie spezialisieren. Und Meeresbiologie-Bachelor gibt es jetzt tatsächlich nur im Ausland, also zum Beispiel in Schottland, in den Niederlanden. Und da könnte man das direkt machen, aber während Corona war das einfach nicht wirklich eine Möglichkeit.
Ja. Was fasziniert dich denn so an der Meeresbiologie?
Oh, vieles. Ich glaube, generell habe ich einfach so eine Faszination für die Biologie, weil ich es einfach spannend finde, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, rausgeht in die Natur und dann, ich weiß nicht, sieht man Bäume, sieht man super viele Tiere, die irgendwie existieren. Und ich glaube, das Leben an sich fasziniert mich einfach, weil es sind Moleküle und, ich weiß nicht, physikalische und chemische Wechselwirkungen, die bewirken, dass es Leben gibt, dass es Stoffaustausch gibt zwischen den Lebewesen, dass wir existieren. Ich weiß nicht, das fasziniert mich einfach. Und dann speziell die Meeresbiologie. Ich mag das Meer einfach. Also wir sind halt, früher als wir noch in den USA gewohnt haben, waren halt auch oft am Meer oder sind mal nach Hawaii geflogen. Und daher habe ich einfach die Liebe zum Meer und auch zu den Lebewesen. Und dann habe ich irgendwann einfach gemerkt, so das Meer und die Biologie, das passt irgendwie zusammen. Und deshalb bin ich dann zur Meeresbiologie gekommen. Und einfach, was mich auch fasziniert, ist, dass es in den lebensfeindlichsten Bedingungen, also in der Tiefsee, wo man einfach diesen super hohen Druck hat, teilweise wenig Nährstoffe, dass dort trotzdem Leben funktionieren kann und auch in den verschiedensten Formen existiert. Und was halt jetzt gerade auch erforscht wird, was es da eigentlich gibt. Und ja.
Wenn du da jetzt forschen sagst, könntest du einen kleinen Überblick geben, auch erklären, was da für Zukunftsperspektiven gerade sich ergeben in dem Feld?
Mhm. Ja klar. Also in der Meeresbiologie, die ist super weit gefächert. Es geht praktisch von der Ökologie, also jetzt Lebewesen mit der Umwelt interagieren oder miteinander, bis zur Biochemie, also bis zu kleinsten Lebewesen oder einfach biologischen Molekülen, die im Meer existieren. Also es ist sehr weit gefächert und es gibt super viele Einsatzmöglichkeiten. Ein Projekt, an dem ich tatsächlich jetzt auch im nächsten Semester als HIWI, also als Hilfswissenschaftlerin, mitarbeiten werde, ist das Sea for Society. Das beschäftigt sich eben mit marinen Kohlenstoffspeichern als Weg zur Dekarbonisierung. Es geht um Kohlenstoffspeicher, zum Beispiel die Vegetation im Meer. Seegraswiesen oder Kelb oder Algen wie Sargassum. Vegetation, die Kohlenstoff aufnehmen durch Photosynthese und das dann speichern. Und dann, wenn sie absterben am Ende dann, im Prinzip auch ins Sediment bringen. Also dann permanent speichern. Und in diesem Projekt geht es eben darum, diese Vegetationen, die meistens sehr küstennah sind, zu untersuchen und dann auch später nutzbar zu machen, damit wir die eben fördern können, damit wir mehr Kohlenstoff speichern können, damit wir eben dem Klimawandel entgegenwirken können. Und da gibt es eben auch die Meeresbiologen vom GEOMA in Kiel, die da mitarbeiten, die eben Seegras untersuchen und wie das wächst, vor allem in der Kieler Förde, aber auch in der generellen Ostsee. Ich persönlich werde aber tatsächlich, obwohl ich Biologiestudentin bin, in der Geophysik mitarbeiten, in einer Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie man Seegraswiesen und Kelp in der Nord- und Ostsee am besten erkennen kann und ersuchen kann. Weil es gibt bisher sehr wenige Untersuchungsmethoden, mit denen man eindeutig Seegraswiesen erkennen kann, ohne jetzt zum Beispiel zu tauchen oder mit der Kamera da nachzufahren. Und deshalb suchen sie eben nach Untersuchungsmethoden, um praktisch diese Vegetation besser erkennen und untersuchen zu können, um sie dann eben im nächsten Schritt auch nutzbar machen zu können und zum Beispiel nach Habitaten zu suchen, die für Seegraswiesen geeignet wären, damit man sie dort anpflanzen kann, um praktisch ihre Wirkung oder ihre ökologische Wirkung noch ein bisschen zu fördern.
Ich finde das so wirklich beruhigend, weil bei mir das Thema Klimawandel schon große Ängste auslöst, wo ich mir teilweise denke, wie kann ich jetzt allein, indem ich einfach, weiß ich nicht, weniger Plastikmüll produziere, kann ich schon viel beitragen und weniger Auto fahre, aber wie kann ich diesen Wahnsinn stoppen? Und das beruhigt mich wirklich sehr zu hören, dass ihr da einen Plan habt oder dass geforscht wird auf allen Ebenen.
Cool. Was war denn der Auslöser für dich, dass du Meeresbiologin sein möchtest? Hat das mehr damit zu tun, dass du dich für die Biologie und für das Leben interessierst? Oder hat es auch was damit zu tun, dass, so wie du gerade erzählt hast, es sehr viel mit dem Klimawandel zu tun hat und vielleicht mit einer Möglichkeit, daran mitzuwirken?
Beides. Also primär ist es tatsächlich egoistisch gedacht für mich, weil es mich einfach fasziniert und weil ich das super spannend finde und ich lerne das gerne. Also ich merke halt jetzt im Studium, es macht mir einfach super viel Spaß, mehr darüber zu lernen und es fällt mir auch einfach leichter zu lernen. Aber natürlich auch unter dem Aspekt von Umweltschutz und Klimaschutz, weil ich habe das Gefühl, wenn ich einfach mehr darüber weiß und einfach ein fundiertes Wissen habe, kann ich zum einen selber Möglichkeiten finden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und der Umwelt zu helfen, aber auch das mit der Öffentlichkeit teilen. Also das war eigentlich für mich so der beste Weg, um so meinen Teil so ein bisschen beizutragen. Ich weiß auch noch nicht genau, was und wie ich das machen werde. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit der Öffentlichkeit arbeiten möchte, um eben so biologische und wissenschaftliche Themen zu teilen. Aber ja, also eigentlich ist beides so meine Motivation.
Das ist eine wunderbare Motivation und den Teil deiner Vision mit der Öffentlichkeit, den können wir ja heute schon wahr machen. Es ist sehr, sehr spannend, dir zuzuhören und du zeigst uns auch wieder, wie es ist, wenn man einfach seinem Herzen folgt und das tut, was einem wirklich interessiert und was einem leicht fällt und was so wirklich deines ist, dass das auch nach außen hin gut sichtbare Früchte trägt und auch den anderen dient. Gut, unsere Sendung heißt ja nun die Zukunftsweberei und wir würden dich jetzt gerne einladen, dass du so ein bisschen in die Zukunft blickst und visionierst. Und zwar jetzt einmal in das Jahr 2050, das ist jetzt gar nicht mehr so unfassbar weit entfernt. Und du hast ja jetzt auch schon einen guten Grundstock und Einblick in die Meeresbiologie und auch generell ins Leben eines Menschen. Was kannst du dir vorstellen, wie das Jahr 2050 sich darstellen wird? Was haben wir bis dahin schon geschafft und umgesetzt als Menschheit?
Also ich hoffe, dass es bis 2050 eine noch breitere Kommunikation zwischen der Öffentlichkeit und der Politik gibt und der Wissenschaft natürlich. Das gibt es zwar jetzt auch schon, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie immer noch so das Gefühl da so, ja, okay, die Wissenschaft, die macht irgendwas, die verbraten irgendwie Steuergelder, aber man weiß nicht so genau, was da jetzt in den Instituten vor sich geht und weiß nicht, was sie in den Laboren machen und so. Und es wäre irgendwie schön, wenn das einfach noch weiter geteilt wird, damit einfach auch so das Verständnis da ist, warum die Wissenschaft eigentlich so wichtig ist für uns als Bevölkerung und für die Öffentlichkeit. Es gibt schon super viele Bemühungen. Also ich meine, Wissenschaftler wollen ja auch, dass irgendwie ihre Arbeit anerkannt wird. Aber ich habe so das Gefühl, es ist noch nicht so ganz in der Öffentlichkeit angekommen, leider. Und ich würde mir auch wünschen, dass es einfach so einen transparenten Austausch zwischen der Wissenschaft und der Politik gibt, weil eigentlich so die Handlungsanweisungen, zum Beispiel für Klimawandel, für jetzt auch, ich weiß nicht, Corona, ich finde, vieles davon sollte von der Wissenschaft kommen, weil die sich einfach mit diesen Themen auseinandersetzen, am besten darüber Bescheid wissen, die Zahlen kennen, ich weiß nicht, Unternehmen auch Handlungsempfehlungen geben können, die von der Politik umgesetzt werden können. Und ich würde mir wünschen, dass das eben in 2050 dann einfach sehr stärker da ist als jetzt. Aber dass man eben auch so ein bisschen ein Umdenken in der Gesellschaft und vor allem in der Industrie hat und dann eher auch so diesen Nachhaltigkeitsgedanken hat, dass man mehr klima- und umweltfreundliche Produkte hat, aber auch, dass die Produktion zum Beispiel in der Industrie nachhaltiger gestaltet wird.
Das ist eine wunderbare Vision und da schließe ich mich gerne an. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das wird jetzt so im Jahr 2050, wie du es schön beschrieben hast, dann wird ja da eine neue Generation dann groß in dieser Zeit und für die ist das dann komplett normal. Die wissen ja nicht, mit welchen Hindernissen und Hürden wir heute hier zu tun haben und können quasi von dem Nährboden aus völlig was Neues schaffen. Darum würde ich dich jetzt bitten, mit mir so richtig ins Utopische zu gehen. Du darfst da jetzt wirklich aus dem Vollen schöpfen. Meine nächste Frage ist, wie stellst du dir dann das Jahr 2100 vor? Das ist ja jetzt doch noch ein Durchschnittsleben lang weit entfernt sozusagen, eine ganze ein bis zwei Generationen. Was meinst du, was geht sich da aus für uns Menschen auf diesem Planeten?
Also wenn ich ganz utopisch und ganz hoffnungsvoll denken darf, dann ist es auf jeden Fall, dass wir den Klimawandel sehr weit ausgebremst haben oder sogar gestoppt haben. Das wäre schön, weil also ich bin dann 98 Jahre alt und ich hoffe einfach, dass ich, also wenn ich bis dahin leben darf, so, dass ich in einer Welt leben kann, die nicht nur von irgendwelchen Stürmen, Umweltkatastrophen geplagt ist und die zum Beispiel super heiß ist, aber dass ich auch in einer Welt leben darf, wo wir einfach noch eine super hohe Biodiversität haben, in der wir diese wunderbaren Arten, die es auf der Welt gibt, erhalten konnten, dass wir unseren eigenen Lebensraum nicht so weit zerstört haben, wie es jetzt im Moment aussieht und dass wir gelernt haben, im Einklang mit der Natur zu leben, dass wir einfach viel auf Nachhaltigkeit achten und so mit der Natur umgehen, dass wir sie weiterhin nutzen können und dass wir ihr auch irgendwie was zurückgeben können und sie eigentlich nicht weiterhin nur zerstören, so wie es jetzt im Moment ist. Ja, dass wir einfach mit den, also uns zur Verfügung stehenden Ressourcen einfach normal umgehen können, ohne, wie gesagt, unseren eigenen Lebensraum weiter zu zerstören, was eigentlich völlig frei von Logik ist, also wie wir es jetzt im Moment machen. Das wäre so meine utopische Vorstellung.
Wir hatten noch nie jemanden, der sagen konnte, ich bin dann 98 Jahre im Jahr 2100.
Ja. Also ich hoffe, dass es soweit kommt. Ich meine, mit der aktuellen Medizin wäre es schön. Ja. Und den aktuellen Techniken, das wäre schön.
Aber ich bin im Jahr 2100, bin ich 130 oder irgendwas. Weiß ich nicht, ob sich das ausgeht. Ne?
Naja, man darf träumen, ne?
Das darf man und ich habe, Christoph, genau den gleichen Gedanken gehabt, dass wir heute zum ersten Mal jemanden hier haben, der eine reelle Chance hat, die Früchte auch unserer Arbeit hier noch zu ernten. Und es berührt mich sehr und was mir gerade so schlagartig bewusst wurde, ich möchte das ganz gern kurz sagen, ist, dass wenn wir wirklich uns so als Menschheit fühlen und verstehen und auch so in Generationen denken, also es freut mich total, ja, dass du das dann quasi noch erleben wirst und du auch noch viele junge Menschen inspiriert haben wirst bis dahin und vielleicht Kinder und Enkelkinder hast und dich freuen darfst, dass die das dann auch noch erleben werden. Also das ist so dieses schöne Gefühl, es geht weiter und wir tragen was bei. Und auch wenn wir es jetzt, Christoph und ich, vielleicht nicht mehr ganz da rennen, es bleibt da und ich freue mich heute schon drüber.
Ja. Ich meine, hoffentlich kann ich das weitergeben und ja, also hoffentlich lebe ich dann noch. Ich meine, müssen wir mal schauen, aber wäre ja schön.
Aber es gibt eine reelle Chance, ne?
Ja. Und wenn nicht, dann weißt du gut, dass wir, wenn wir in unsere Einzelteile zerlegt sind, Teil des Organismuses Mensch, also Mensch vielleicht nicht, aber Welt bleiben. Ne?
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Ja, aber auch wenn du das Jahr 2090 erlebst zum Beispiel, bist du ja auch schon viel weiter als jetzt zum Beispiel die Chance, dass die Ingrid oder ich dieses Jahr erleben. Ne? Also das ist ja auch eine... Ja. Eine reelle Chance.
Ja.
Das nächste Mal werden wir Mediziner einladen, Christoph, die uns so lange am Leben halten.
Genau. Du, Amelie, wie fühlt sich denn das an, wenn wir, ich habe ganz zu Beginn gesagt, du bist jetzt definitiv der jüngste Gast, die jüngste Gästin bei uns. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du so an diese Zukunft denkst, wenn du, so wie wir es gerade gesagt haben, vielleicht jetzt dir bewusst wird, dass du Zeiten erlebst, die andere nicht mehr erleben werden und du daran mitwirken kannst, dass diese Zukunft und diese Welt sich vielleicht eben in eine ganz andere Welt verwandelt, als wir sie jetzt haben.
Also ich glaube, es ist so ein bisschen ein Gefühl von Hoffnung, weil ich weiß so, weiß nicht, mein Leben fängt jetzt gerade so richtig an. Ich habe jetzt Möglichkeiten an Projekten mitzuarbeiten, jetzt wie klein auch mein Einfluss darauf ist. Aber ich kann da wenigstens so ein bisschen mithelfen. Und ich kann mich jetzt auch einfach selber entfalten. Ja, es ist irgendwie so hoffnungsvoll und irgendwie habe ich dann auch Lust, so was zu machen und was umzusetzen und einfach meine Ideen in die Gesellschaft einzubringen. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, hat man irgendwie auch so ein bisschen Respekt und Angst vor der Aufgabe, weil, also es wird super schwierig. Ich meine, die Welt, wie sie jetzt im Moment ist, steuert nicht auf einen guten Weg zu. Und da muss einfach viel umgesetzt werden, damit wir überhaupt noch etwas ändern können. Und das macht einem, glaube ich, schon ein bisschen Angst. Aber vor allem meine Generation im Moment, also ich glaube, Generation Z ist das jetzt, glaube ich, hat die Motivation, was zu verändern. Ja, es ist so ein bisschen ein Gemisch aus Hoffnung und Motivation und so ein bisschen Angst und Respekt auch.
Ja, das ist manchmal ein guter Motivator. Mhm. Aber Generation Z, finde ich, ist so final.
Obwohl ja, ich glaube tatsächlich, die nächste, also die jetzt nach mir kommen, die heißen Generation Alpha, wenn ich richtig liege.
Ah ja, dann kommen wir dann schon vielleicht noch ein paar Jahrtausende vorwärts.
Ja, liebe Amelie, wenn du mir und uns einen Rat geben könntest in Bezug so aus dieser Geschichte heraus, dass du jetzt Meeresbiologin werden möchtest, dass du sehr jung bist, dass du die Welt so siehst, wie du sie siehst, auch mit dieser Hoffnung daran mitzuarbeiten, dass sie das alles verändert. Wenn du uns aus dieser Perspektive einen Rat geben könntest, einen einzigen, was wäre das für ein Rat?
Also soweit ich mir das jetzt als 19-Jährige anmaßen darf, wirklich Ratschläge zu verteilen, würde ich sagen Kommunikation. Ehrliche und offene Kommunikation. Dazu gehört, dass man einfach auch Themen und Meinungen gegenüber offen ist, die man eigentlich nicht vertritt und mit denen man sich vielleicht nicht auskennt oder gegen die man vielleicht eine Abneigung hat, dass man da trotzdem irgendwie miteinander sprechen, miteinander kommunizieren kann und auch aktiv zuhört und dann vielleicht auch was, ich weiß nicht, aus dieser Kommunikation mitnehmen kann in sein eigenes Leben und dann auch umsetzen kann. Ich glaube, das betrifft viele Themen, also jetzt zum Beispiel mit der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, aber jetzt auch in der aktuellen Situation internationale Kommunikation zwischen den Staaten und Kommunikation. Wäre so mein Ratschlag.
Das unterstreiche ich.
Ein guter Tipp. Ja, liebe Amelie, vielen lieben Dank, dass du uns heute unter Wasser getaucht hast und weit in die Zukunft mit uns gereist bist und uns wirklich inspirierende Ratschläge auch gegeben hast. Vielen Dank. Dank dir auch noch ganz persönlich, dass du ja, an unserer Zukunft so ehrgeizig und hingebungsvoll arbeitest. Da wünsche ich dir ganz viel oder wünschen wir dir ganz viel Glück dabei. Und wir freuen uns, wenn wir uns vielleicht in einigen Jahren wieder hören und schauen, was es Neues gibt.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte, dass ihr mich implodiert habt. Das finde ich sehr schön und Ja, vielen Dank, dass ihr den Podcast macht. Ich habe mir jetzt auch schon, glaube ich, 2 Folgen angehört. Das ist super interessant, welche Gespräche ihr führt. Und ich weiß nicht, ich finde, man lernt Dinge, die man irgendwie vorher irgendwie so gar nicht erwartet hat. Und deshalb, ja, vielen Dank euch beiden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es waren wieder Inspirationen dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Thank you.